Die Lehren aus dem Scheitern. Durch das Geschrei und Gewehrfeuer der Märztage hindurch muss Friedrich Wilhelm IV. Deutsche Musik in den Ohren geklungen haben. Unter den vielen deutschen Souveränen, die in diesem Tumultjahr um ihre Krone gebangt hatten, war er jedenfalls der Einzige, der sich in den Farben der Nation gewandelte. Im Gegensatz zur Habsburger Monarchie, die sich nach innen wendete, um der zahlreichen Revolutionen in ihren Landen Herr zu werden, schickte sich Preußen an, eine führende Rolle in den deutschen Angelegenheiten zu spielen, stellte sich den Dänen wegen Schleswig in den Weg und führte 1849 die Bemühungen an, die zweite Revolution in den süddeutschen Staaten zu unterdrücken. Mit einigem Erfolg pflegte Berlin die pro-preußische Fraktion, die sich in den Reihen der deutschen Liberalen herausgebildet hatte, und erwarb sich ein gewisses Maß an öffentlicher Legitimität für seine hegemonialen Pläne. Es trieb das Unionsprojekt flexibel und kompromissbereit voran, in der Hoffnung, auf diesem Wege eine deutsche Einheit zu erschaffen, die sowohl populär, im elitären, liberalen Sinne, als auch monarchisch war, ohne dabei Wien zu vergrätzen. Doch das Unionsprojekt scheiterte und mit ihm die Hoffnungen des Königs, Preußen an der Spitze eines vereinten Deutschlands zu sehen. Welches Licht wirft dieses Scheitern auf den Zustand Preußens und seine Position in der Gemeinschaft der deutschen Staaten nach den Revolutionen von 1848? Die Ereignisse von 1848 bis 1850 lassen unter anderem das hohe Maß an innerer Zerrissenheit der preußischen Exekutive deutlich werden. Da der Monarch, nicht das Kabinett und auch nicht der Ministerpräsident, nach wie vor im Zentrum des Entscheidungsprozesses stand, stellten Flügelkämpfe und Rivalitäten in den Vorzimmern der Macht ein ernsthaftes Problem dar. Eine Tendenz, die durch die Revolution in gewisser Hinsicht noch verschärft wurde, da diese den König in die Arme der konservativen Kreise trieb. Daraus ergaben sich für Radowitz, der Hofkamarilla verhasst war und in ständiger Angst vor Konspirationen lebte, endlose Probleme. Des Weiteren wirkte dadurch die Unterstützung Berlins für das Unionsprojekt bestenfalls halbherzig, da einflussreiche Minister und dem König nahestehende Berater gegenüber Landsleuten und ausländischen Gesandten keinen Hehl aus ihrer Ablehnung der radowitzischen Pläne machten. Selbst Friedrich Wilhelm IV., der offene Fragen gerne aus allen möglichen Blickwinkeln betrachtete, ließ gelegentlich durchscheinen, dass er nicht bedingungslos hinter der Politik seines geliebten Favoriten stand. Die strukturelle Unentschlossenheit in Berlin wiederum bestärkte Schwarzenberg in seiner harten Haltung gegenüber Preußen im Falle des Kurfürstentums Hessen. Sein eigentliches Ziel lautete nicht, Krieg gegen Preußen zu führen, sondern sich der radikalen Führung in Berlin zu entledigen und ein Abkommen mit den Konservativen zu schließen, mit denen die Macht in Deutschland zu teilen, er sich vorstellen konnte. Mit anderen Worten, die Österreicher konnten also, nicht anders als in den 1830er und 1840er Jahren, die Uneinigkeit innerhalb der preußischen Führung für ihre Zwecke ausnutzen. Dies zu verhindern, setzte einen mächtigen Ministerpräsidenten voraus, der in der Lage war, das Antichambrieren zu unterbinden und seine Autorität in der Regierung durchzusetzen.